Mit Lebensmitteln spielt man nicht, haben wir alle schon als Kinder gelernt. Aber mit Lebensmitteln kannst du unglaublich viel Geld verdienen und auch offensichtlich vernichten, nicht wahr, lieber Karl-Christian?
Das stimmt.
Wir sprechen heute in unserem Podcast im zweiten Teil über die Lebensmittelbranche. Wir werden uns genauer die Struktur anschauen. Discounter versus die kleinen Geschäfte. Wir werden auch über das Thema Erlebniswelten sprechen und wo neue Potenziale sind, um dann in der nächsten Folge über Transformation und Innovation in der Lebensmittelbranche zu sprechen. Seid gespannt.
Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Bei Benzmann, dem Management-Podcast. Hier seid ihr richtig, wenn ihr einiges über die Lebensmittelbranche hören möchtet, aber auch wenn ihr nicht der Lebensmittelbranche zugehörig seid, denn von dieser Branche kann man in der Tat viel lernen, nicht wahr?
Ja, auf jeden Fall. Die Lebensmittelbranche steht tatsächlich tagtäglich im direkten Kontakt mit ihren Kunden. Sie hat keine Stammkunden in dieser Hinsicht und von daher muss sich die Branche tagtäglich mit Öffnung der Ladenöffnungstüren beweisen.
Wir werden heute über die Struktur sprechen, die wir in der Lebensmittelbranche antreffen. Wir alle kennen die großen Discounter, aber neben den Discountern, die natürlich schon viel, Butter vom Brot ziehen, gibt es aber auch einige kleinere. Wie kann ich mir denn eigentlich diese Struktur jetzt genau vorstellen? Wie kann ein kleiner neben den großen überhaupt existieren? Was zeichnet diese Branche aus?
Ja, die Branche zeichnet tatsächlich aus, dass wir auf der einen Seite Discounter haben und auf der anderen Seite Supermärkte. Der Unterschied zwischen Discountern und Supermärkten ist schnell erklärt. Unter Discountern verstehen wir in Deutschland vor allen Dingen Aldi und Lidl, also die Discounter, die auch genau letztendlich stil- und prägend für diese Begrifflichkeit sind, weil sie tatsächlich meist vor den Städten mit vergleichsweise einfachen Verkaufsstellen Waren zu sehr, sehr attraktiven Preisen angeboten haben ihren Kunden, allerdings ohne in das Ladenlokal zu investieren, ohne in das Personal zu investieren, ohne in die Aufbereitung der Ware und Präsentation der Ware zu investieren, was sich alles in der Zwischenzeit ein bisschen geändert hat. Der Discount ist auf dem Weg Richtung Supermarkt. Da gibt es jetzt auch frische Abteilungen, da gibt es jetzt auch Markenprodukte und so weiter. Darüber reden wir ja sicher noch. Auf der anderen Seite ist der Supermarkt als sozusagen Premium-Anbieter, der die ganze Bandbreite aller Warensortimente darstellt, in unterschiedlich großen Ladenlokalen zwischen 4.000, 5.000 Quadratmetern bis hin dann zu über 30.000 bei den ehemaligen Realmärkten. Und wir sehen dort eigentlich eine große Investition in die Warenpräsentation. Jeder Supermarkt beginnt mit einer ausladenden Frischeabteilung, die den Kunden in den Laden, in den sogenannten Loop ziehen soll, vorbei an den Theken, in denen tatsächlich Fisch, Fleisch, Wurst und Käse präsentiert werden.
Wenn wir uns aber diese beiden Geschäfte, sag ich mal, anschauen, dann werden die doch unter Umständen von dem einen und selben Lieferanten beliefert, oder ist das nicht?
Absolut, absolut. Also auch vormals, als die Discounter noch keine Marken selbst geführt hatten, sondern nur sogenannte Eigenmarken, also Eigenprodukte, die jetzt mehr die Produkteigenschaften beschrieben haben, als auf eine künstliche Marke abgezielt haben, war es so, dass dort vielfältig der gleiche Hersteller dahinter war. Und diese Hersteller beliefern eben tatsächlich sowohl Discount als auch Supermarkt.
Das heißt, um wieder auf die Marge, die wir in der letzten Folge thematisiert hatten, zurückzukommen, hast du ja im Prinzip ja nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass du eben die Präsentation möglichst einfach handhabst, um dann die Produkte möglichst günstig zu verkaufen. Und die andere Möglichkeit ist, dass du die Präsentation möglichst wertig machst, um die Produkte dann möglichst wertig zu verkaufen. Exakt. Das war's.
Exakt.
Damit sind wir schon am Ende dieser Folge.
Genau.
Nicht wirklich. Aber was macht denn unterm Strich für dich jetzt die Struktur im Lebensmitteleinzelhandel, den wir uns ja jetzt genauer anschauen wollen, nicht die Lebensmittelproduzenten, konkret aus? Wo siehst du denn hier vor allen Dingen auch die Neuerungen und die technischen Entwicklungen und auch die Entwicklungen hinsichtlich, der Verkaufsströme und auch der Wertschöpfung?
Ich glaube, zum einen steht natürlich eine Digitalisierung an, ganz klar. Wir hatten in der letzten Folge ja schon drüber gesprochen, dass die Kundenbindung auch im stationären Einzelhandel und in den jeweiligen Ausprägungen eine größere Rolle spielt als zuvor. Ich glaube, wir haben in den Filialprozessen tatsächlich noch einen gewissen Effizienzsprung, was die Ordersysteme aus den Verkaufsstellen bedeutet, also die Warendisposition. Das scheint mir tatsächlich, solange das Menschen machen, immer noch davon abhängig zu sein, wie gut ausgebildet die Menschen sind, die diese Orderprozesse anstoßen. Und wir haben eben tatsächlich auch im Supermarkt einen Fachkräftemangel, sodass in den Bereichen, wo jetzt die künstliche Intelligenz beginnt, die Warennachführung zu organisieren, beispielsweise über selbstordernde Regale oder über mathematische Hochrechnungsmodelle, die Warenbedarfe zu bestimmten Gegebenheiten, wie beispielsweise Hochsommer-Fußballspiel ist gleich mehr Grillware, also mit derartigen Modellen arbeiten und damit die menschliche Intuition versuchen nachzubilden, da scheint mir ein großer Effekt in der Digitalisierung noch zu bestehen.
Tatsächlich sogar auch bis zu Modellen wie etwa einem 3D-Lebensmitteldrucker, über den werden wir in der Transformationsfolge sprechen. Das ist natürlich auch ein Thema, welches beispielsweise anstehen könnte. Oder auch alles, was auch die Digitalisierung ermöglicht, auch rund um das Produkt herum. Also Stichwort Verpackung. Es gibt ja auch mittlerweile durchaus die Möglichkeit, eine Verpackung so zu gestalten, dass sie selbst schon der Qualitätskontrolleur ist.
Ja, das gibt's. Ich glaube, bei der Verpackung haben wir mehrere Komplexitäten, die da mit reinlaufen. Zum einen müssen Verpackungen in der Zwischenzeit auch vielfältig Compliance-Angaben genügen, was Verpackungsstoffe angeht, was aber vor allen Dingen auch die entsprechenden Angaben auf der Verpackung angeht. Auf der anderen Seite ist eine Verpackung tatsächlich ein gutes Element dessen, was sich an der Kundenerwartung zwischenzeitlich verändert hat. Also die Menschen wollen diese Verpackung nicht mehr haben. Sie haben bestimmte ökologische Vorstellungen an die Verpackungen und so kommen wir schnell in den Bereich der Verpackungsvermeidung. Das macht ja heutzutage auch jeder gute Supermarkt, hat verpackungsfreie Ware, die mit transportiert werden kann. Es gibt sicher auch in dem Bereich noch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, in Kreislaufwirtschaften zu kommen, was Verpackungsmaterialien per se angeht.
Wenn wir uns gerade in diesem Zuge mal die Trends anschauen, die wir auch konsumseitig sehen bei den Menschen, die letztendlich einkaufen gehen, was tut sich denn da mittlerweile in den Köpfen? Ich glaube, was sich schon recht ordentlich manifestiert hat, ist das Thema Transparenz beziehungsweise auch Nachverfolgbarkeit, aber mal Hand aufs Herz, weil man weiß, dass es theoretisch möglich ist, es nachzuverfolgen. Macht man es dann tatsächlich auch oder kauft man sich eigentlich damit ein Gefühl?
Also ich glaube, man kauft heutzutage immer noch eher ein Gefühl. Ich glaube noch nicht, dass der Schlüssel die Nachverfolgung ist.
Sondern?
Ja, ich glaube, ja, es ist eigentlich altes Image, das die Industrie dem Produkt mitgibt. Ich glaube auch, dass da der Einzelhändler wenig Einflussmöglichkeiten hat, sondern dass das eigentlich genau der Einfluss, das war deine letzte Frage in der letzten Sendung, der Einfluss der Industrie ist, die tatsächlich bestimmte Produkte auch mit einer Kundenerwartung versehen in der Werbung, die der Einzelhändler dann vielleicht noch in der Warenpräsentation etwas unterstützen kann, aber faktisch eigentlich von dem Image, das der Hersteller dem Produkt mitgibt, abhängt.
Wir sprechen ja in dieser Folge vor allen Dingen über das Thema Groß gegen Klein, von Discountern versus Supermärkten. Also das, was wir augenscheinlich tagtäglich auch sehen. Wenn du sagst, dass es sich jetzt hierbei um eine Annäherung handelt, ja, also dass der eine eben Erlebniswelten gestaltet, der andere vielleicht auch preisaggressiver reingeht, dann könnte man sich ja in the long run die Schlacht sparen und von vornherein den Markt dahingehend versuchen zu denken und aufzuteilen, sodass es am Ende dieses Kapitel übersprungen werden könnte.
Ja, da ist ja Gott sei Dank das Bundeskartellamt doch irgendwie dahinterher, dass diese Marktvereinbarungen so in dieser Form nicht stattfinden können. Und man darf vielleicht auch bei dem Wettstreit, den wir eingangs beschrieben hatten zwischen Discount und Supermarkt, nie vergessen, dass die härtesten Wettbewerber ja der jeweilige Kontrahent ist. Also der Hauptkontrahent von Lidl bleibt Aldi und wird nicht Edeka. Und umgekehrt ist es so, dass die Edeka auf die Rewe blickt und nicht primär auf Aldi und Lidl. Die Konzepte verschmelzen aber immer mehr ineinander. Da gibt es eine große Konvergenz. Wir haben alle erlebt, dass Aldi plötzlich Backstationen an die Aldi-Filialen drangehangen hat, um frische Backware zu haben. Und wie gesagt, mit der Einführung von Markenprodukten hat man ja eine der festen Aldi-Grundwerte gebrochen. Lidl war da ja von vornherein etwas volatiler. Beide haben in der Zwischenzeit frische Bereiche, die mithalten können. Und das Einzige, was sie noch nicht haben, sind Theken in der Form. Aber auch ein Novum, sie gehen in der Zwischenzeit ja auch von den Außenlagen mit Parkplatz in die Innenstadtlagen, besetzen also Quartiere, anders als in der Vergangenheit und genau gleich, wie es die Supermärkte tun.
Welchen Trend kannst du denn beobachten, sowohl bei den Discountern als auch bei den Supermärkten? Geht es am Ende um die perfekte Lage und gepaart damit eine möglichst effiziente, ja, selbst organisierende Präsenz meines Ladens vor Ort?
Also man könnte
im besten Fall ohne Personal.
Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, nach dem Verfall von Real, also dem Verkauf der Realgruppe in die unterschiedlichen Hände, konnte man schon den Eindruck gewinnen, dass die Großfläche, also Flächen mit 25.000 Quadratmetern plus, nicht mehr die Daseinsberechtigung hat. Ähnlich wie die Renaissance des Warenhauses, die ja Karstadt, Kaufhof in unterschiedlichste Gepräge jetzt gerade als Galeria versuchen, hatte man den Eindruck, die Großfläche ist tot und hat sich auch durch diese Marktplatzsituationen, die man da kurz vor Ende noch versucht hatte zu etablieren, so nicht wiederbeleben lassen an allen Standorten. Also von daher scheint es eine Größe nach oben zu geben, die gut funktioniert im deutschen Markt. Dem spricht ein bisschen entgegen, dass die Expansion der Kaufland-Filialen weiter anhält. Und die haben auch einen sehr, sehr hohen Non-Food-Bereich mit dem der Folge, dass sie eben sehr große Verkaufsstellen brauchen mit sehr viel Fläche. Aber die Tendenz, die ich schon sehe mit unterschiedlichsten Formaten, ist die Nahversorgung. Die Nahversorgung über unterschiedlichste Strukturen. Da gibt es zum einen den Nahversorger, also das sind Verkaufsstellen, die kleiner sind als ein Supermarkt, die auch regelmäßig nicht direkt betrieben werden, sondern von Kaufleuten betrieben werden als Handelsvertreter. Was das ist, werden wir sicher auch noch aufklären. Die aber auch zunehmend als begehbare Warenautomaten erfolgreich betrieben werden können, also wo ich mir den Personalaufwand spare. Oder die natürlich auch im Bereich der Nahversorgung bedient werden können über die E-Food-Anbieter, also Gorilla, Flink, Volt und anderen, die einfach sagen, wir haben in der Nähe unseren Dark Store und beliefern dich in einem Zeitfenster von 10 Minuten zu Hause mit dem Warenkorb, den du dir ausgesucht hast.
Lass uns gerade hier über diese Kaufleute sprechen, über diese Handelsvertreter. Mhm. Es ist ja schon eine ganz spezielle Klientel, die wir hier antreffen, absolut, speziell in dieser Branche. Was hat es damit ganz konkret auf sich?
Absolut. Also während Aldi und Lidl eben keine Kaufleute als Betreiber haben, sondern selbst agieren, zeichnen sich Rewe, Edeka und andere Marktteilnehmer dadurch aus, dass sie neben selbst betriebenen Supermärkten vor allen Dingen regional ausgerichtete Kaufleute letztendlich in ihrem Vertriebsnetz haben, die dann als Edeka Müller oder Rewe Schuster für einen bestimmten Distrikt, für ein bestimmtes Verkaufsgebiet 1 bis 3, 4, 5 Filialen betreuen und als Kaufleute auch eben dann der Mutterorganisation, also Rewe oder Edeka, angeschlossen sind.
Klar, Christian, das kennen wir alle, aber macht das Sinn und wird das so bleiben?
Ja, ich glaube schon, dass das so bleibt und man hatte insbesondere den Eindruck, dass Rewe und Edeka ein bisschen unterschiedliche Modelle eine Zeit lang ausprobiert haben. Rewe hatte die straffere Führung, weniger selbstständige Kaufleute, während Edeka zunehmend die selbstständigen Kaufleute auch wieder sichtbarer gemacht hat in der eigenen Unternehmensorganisation, mit mehr Entscheidungen versehen hat. Und ich nehme vielleicht fehlerhaft, weil ich da zu weit weg bin, aber ich nehme auch wahr, dass jetzt die Rewe wieder den Einzelkaufmann stärkt, der eben Mitglied ist bei Rewe, der aber tatsächlich diese Zentralorganisation nur als zentrale Logistikplattform, als zentrale Einkaufsplattform und natürlich letztendlich für seine Vertriebsstrukturen nutzt.
Es ist natürlich auch die Frage, welches der Modelle ist denn jetzt erfolgreicher? Wenn ich vor Ort meine Kaufleute habe, wenn ich vor Ort meine Repräsentanten habe, wenn ich diejenigen habe, die auch mit ihrem Namen für ein Geschäft stehen, habe ich damit am Ende bessere Effekte, was die Wirtschaftlichkeit angeht, als jetzt eine Marke, die zentral organisiert ist und letztendlich ein Kettensystem aufbaut.
Das ist eine wirklich spannende Frage und es gibt Edeka-Kaufleute, die wirklich sehr, sehr erfolgreich sind, vor denen auch alle den Hut ziehen, die man aber kaum beim Betreten des Ladenlokals überhaupt als Edeka erkennen kann. Die gewinnen dauernd die Preise Store of the Year, begreifen sich aber wirklich auch als eigene Kaufleute, haben einen eigenen Markenauftritt. Und wie gesagt, da tritt dann die Marke Edeka dramatisch in den Hintergrund. Gibt andere Märkte, die stark davon leben, dass sie eben blau-gelb sind und die vielleicht auch gut beraten sind, das Ladenbaukonzept, das jeweils Edeka vorgibt, auch umzusetzen. Und es gibt eine dritte Gruppe, die vielleicht sogar riskant sind für so eine Struktur, weil sie eben nicht den Qualitätsstandard und die Qualitätsanmutung der Edeka-Fernsehwerbung halten, sondern tatsächlich auf einem anderen Niveau unterwegs sind, die Investitionen auch nicht bereit sind zu gehen und aber gleichzeitig natürlich auch unter dem gleichen Logo auftreten und die Markenerlebnisse sogar eher gefährden können. Mhm. Dass diese Vielfalt, diese Bandbreite, also die Top Kaufleute, die schon aus dem System ausscheren, die Kaufleute, die sozusagen 1:1 die Markenwelt, den Markenauftritt, den wir aus der Fernsehwerbung kennen, versuchen zu leben und zu zelebrieren. Auf der anderen Seite, in dem dritten Korb praktisch diejenigen, die an der unteren Qualitätsstufe agieren. Das ist schon ein Spannungsverhältnis, das so eine Edeka- und Rewe-Organisation auch prägt.
Was man hier auch hört, vielleicht noch eine vierte Gruppe, die vielleicht wirtschaftlich noch nicht die Relevanz hat, aber zumindest eine Sympathie, sind diejenigen, die sich zum Beispiel in Gemeinden organisieren oder in kleinen Städten. Ja. Ne? Also du kennst die Fälle, über welche berichtet wird, wenn ein ganzes Dorf sich zusammentut, um den Tante-Emma-Laden am Laufen zu halten.
Ja, also die Lebensmitteleinzelhandelskette, der ich emotional logisch am nächsten steht, ist ja bekanntlich Tegut, weil ich dort im Beirat mich engagieren darf und seit dem Erwerb durch die Migros immer irgendwie mit an Bord sein durfte. Und Tegut macht sogenannte Lädchen. Lädchen sind tatsächlich Warenlokale, die in unterversorgten Gemeinden zum Zuge kommen und bei denen eben tatsächlich die Daseinsvorsorge sichergestellt wird. Das sind in dem Fall bemannte, also sprich mit Bedienpersonal versehene Läden, die meist von einer karitativen Organisation zur Verfügung gestellt werden, wie häufig auch die Räumlichkeiten. Demgegenüber ist ein anderes Modell, das meines Erachtens in dem Bereich sogar noch viel mehr Durchsetzungsmöglichkeiten hatte, der unbemannte Tegut-Theo. Das ist ein 24-7-Warenautomat, über den wir ja schon verschiedentlich gesprochen haben, der einen deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen hat und viele andere Preise. Und der tatsächlich Kleinflächenformat abbildet auf 50 Quadratmeter 950 Produkte. Und damit sicherstellen kann, dass unterversorgte Gemeinden, die nicht im Fokus der großen Ketten stehen, tatsächlich eine Lebensmittelversorgung haben. Und da sehe ich große Möglichkeiten.
Kai-Christian, ich würde ganz gerne nochmal zurückgehen auf das, was in den Läden stattfindet und was da letztendlich verkauft wird. Mit was wird denn da jetzt eigentlich heute und in Zukunft Geld verdient? Wir wissen, dass die Margen im Lebensmittelhandel sehr gering sind. Nun könnte ich mir sagen, naja gut, die Margen, die werden durch neue Produkte unter Umständen höher. Also hier geht es in Richtung Innovation, auch Transformation. Man könnte allerdings auch sagen, naja, also gegessen wird immer. Früher oder später kommt man halt in so einen Laden rein und kauft ein. Aufgrund der Lebensmittel, die dort eben freigeboten werden. Aber wichtig ist, dass andere Produkte mit hoher Rendite dort ebenfalls angeboten werden. Also sprich das berühmte Stand-Up-Paddle, das angeboten wird, der Computer oder vielleicht sogar die E-Auto-Tankstelle auf dem Parkplatz.
Es ist tatsächlich so, dass die Margen der einzelnen Produktgruppen sind höchst unterschiedlich, logisch. Wir haben bei der Frische, über die wir ja bereits gesprochen haben, das große Problem des raschen Verderbs. Wir haben dementsprechend nicht die Profitabilität, weil der Wertverzehr durch den Verderb ja damit einzurechnen ist, wie man bei den Preisen vielleicht immer so vermutet. Deshalb versucht man ja in den größeren Supermärkten auch Convenience-Produkte aus dem frische Sortiment zu generieren. Wir kennen das alle, es sind dann diese aufgeschnittenen Ananas, irgendwelche mit Schokolade beträufelten, dem eigentlichen Verkauf nicht mehr geeignete Erdbeerware oder ähnliches. Aber interessant ist natürlich, wenn ich ein attraktives Weinregal habe. Also dem Haltbarkeitsdatum relativ nur unterworfene Ware mit einem relativ hohen Preis und einem attraktiven Margenpunkt. Wir haben natürlich in den Theken auch viele Produkte mit attraktiven Preispunkten. Und da wir heutzutage ja kaum mehr Metzgereien finden, ist natürlich die Theke immer eine bessere Alternative zur vormaligen Landmetzgerei als die SB-Wurst- und Fleischware. Das ist einfach tatsächlich so. Und dementsprechend sollte man sich gerne auch mal den Theken zuwenden, zumal dort tatsächlich ja auch das Fachverkaufsgespräch stattfindet, für das die Personen in der Filiale ja grundsätzlich ausgebildet sind. Aber, um deine Frage nochmal in allen Produktgruppen zu beantworten, es ist tatsächlich so, der Non-Food-Bereich ist immer relevant in einer Supermarktfiliale und fängt tatsächlich insbesondere schon bei der Drogerie an. Also wir haben in den Drogeriewaren schon relativ attraktive Margen. Das führt auch dazu, dass die immer da sind. Selbst wenn daneben ein DM, ein Rossmann in unmittelbarer Nähe ist, wird der Supermarkt Drogerieprodukte führen.
Wir sprechen ja viel auch über das Thema Erlebniswelten immer im Lebensmitteleinzelhandel. Da frage ich mich natürlich schon, wo geht's denn da jetzt eigentlich hin? Mit was dürfen wir denn in Zukunft eigentlich rechnen? Die berühmten Kaffees, die kennen wir eigentlich schon alle. Die hübsch dargebotenen frische Waren kennen wir alle. Die Wursttheken kennen wir alle.
Sushi-Stände.
Was soll denn da? Die Probierstände gibt es natürlich auch, sind irgendwie ein bisschen weniger geworden gefühlt.
Ja,
also wo ist denn da jetzt eigentlich noch die Fantasie für die Branche und in der Branche?
Also die Fantasie liegt, wenn wir in den Supermarkt schauen, natürlich schon ein Stück weit in Convenience, also in dem Aufbereiten von Lebensmitteln zum direkten Verzehr oder zum nahen Verzehr. Das hat, wie gesagt, zum einen den Hintergrund, dass man die eigene Frische transferieren kann, die eigene Theke transferieren kann. Das hat aber tatsächlich auch zum Hintergrund, dass ich einfach ein Angebot machen kann, das für den Kunden einen Gastronomiebesuch substituieren kann, ihm Zeit spart, die Mittagspause vereinfacht und so weiter. Das spielt durchaus eine große Rolle in der Zwischenzeit. Man darf beim Convenience-Food-Bereich allerdings nicht ganz übersehen, dass auch der einem hohen Verderb und einer hohen Abschreibung per se unterliegt, weil er eben sehr zeitnah konsumiert werden muss. Und das kommt noch hinzu, diese Verkaufsstellen sind hochfrequentiert in bestimmten Zeitfenstern und sind danach in dem Moment, wo sie nicht gepflegt sind, auch nicht sehr attraktiv. Von daher bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie sich dieser Convenience-Bereich im Supermarkt etabliert, strukturiert. In die gleiche Richtung gehen ja tatsächlich die vielfältig zum Einsatz gebrachten Sushi-Bars, die tatsächlich Sushi-Ware produzieren, meist aber dann nicht mehr besetzt sind, wenn man gegen Abend kommt, weil es sich einfach nicht lohnt, da noch jemand hinzustellen. Im Vorfeld, also vor dem Supermarkt, gab es ja eine ganze Zeit lang diese Marktcafés, die sich etabliert haben, die meist von den Bäckereien, die vor dem Kassenbereich ihre Verkaufsstellen hatten, betrieben wurden. Die waren und sind nicht immer ein Erfolg gewesen, wie wir uns das jetzt vielleicht so vorstellen, wenn wir da reinblicken. Die haben auch zum Teil schwere Zeiten überall dort durchlitten, wo beispielsweise ein McDonald's McCafé in der Nähe war, das nochmal preisattraktiver war und tatsächlich nochmal ein alternatives Setting geboten hat. Ich habe kürzlich in einem Vortrag den Holger Stanislawski, an den man sich vielleicht noch als Fußballtrainer erinnert, gehört. Der war Trainer bei Köln und bei St. Pauli jedenfalls. Und der betreibt in der Zwischenzeit in Hamburg einen Supermarkt. Etwas ungewöhnliche Karriere, aber so ist halt. Und der hat in seinem Supermarkt, und das finde ich eine ganz, ganz interessante Komponente und gerade im Hinblick auf das, was du gerade gesagt hattest, Rolf, auch ganz interessant. Er hat nämlich ein Kleinflächenfußballfeld integriert in seinen Supermarkt. Und das führt nicht nur zu dieser Erlebniskonstellation, sondern es führt vor allen Dingen da dazu, dass die Kleinen können spielen auf dem Kleinfeld Fußball und werden aber von den Älteren, die im Marktcafé ihren Kaffee trinken, letztendlich beaufsichtigt. Also ich habe Kinderbetreuung und höhere Frequenz im Marktcafé. Das scheint mir zum Beispiel ein Modell zu sein, das schon mal in die Richtung geht, was ganz attraktiv ist, um einerseits Frequenz zu erzeugen, andererseits auch ein Angebot zu unterbreiten. Gibt auch ebenfalls, glaube ich, bei Holger Stanislawski im Markt so die Nacht des Supermarkts. Dann trifft man sich in des Nächtens im Supermarkt und bekommt Verkostungen für einen pauschalen Betrag. Das sind also Aktivitäten, die gibt es durchaus. Und die haben meist auch eine gewisse Wirkung auf die Bindung der Kunden zu dem jeweiligen Supermarkt.
Man könnte ketzerisch sagen, das ist alles schön und nett, aber so richtig rockt die Party doch da eigentlich nicht, wenn du dir auch andere Branchen anschaust. Das Geld, wissen wir, wird vor allen Dingen auch mit Daten verdient. Und hier darf man sich natürlich schon die Frage stellen, ob diese ganzen Nebenkriegsschauplätze, mach ich es jetzt ein bisschen hübscher oder nicht, habe ich ein bisschen mehr Erlebnis oder nicht, im Prinzip halt wirklich auch nur Nebenkriegsschauplätze sind. Weil es geht unterm Strich eigentlich darum, dass du mit dem, was du eigentlich über eine Person weißt und ich sag mal so, was eine Person ist, sagt unfassbar viel ja über eine Person aus. Bis hin zu, ist die Person gesund, ist sie krank, wie lange wird sie leben und so weiter. Also das sind ja alles, ja um Gottes Willen, aber es sind ja alles spannende Ableitungen, die du aus einem Ernährungsverhalten ablesen kannst, aber das ist natürlich zugleich auch ein großes Risiko. Also ich würde jetzt nicht wollen, dass meine Krankenkasse, sag ich mal, meinen Einkaufszettel studiert und mir sagt, naja, okay, lieber Wenzmann, du kriegst jetzt hier einen Kickback von so und so 400 Euro, weil du hast besonders viel Brokkoli gekauft. Aber wir wissen auch, das kann jetzt in die andere Richtung gehen.
Ja, wobei natürlich der Sprung deiner Einkaufsdaten hin zur Beurteilung deiner Krankenkasse über deinen Gesundheitszustand ist ein großer Sprung. Da gibt es eine Stufe dazwischen, das ist das Direktmarketing. Und dieses Direktmarketing, das wird ganz sicher kommen. Und je digitaler dein Einkauf ist, desto eher ist es auch möglich. Moderne Kundenbindungssysteme sehen alle nicht nur vor, dass es Prozesse gibt, die im Hintergrund die Warenverfügbarkeit besser aussteuern können aufgrund des zu erwartenden Einkaufsverhaltens, sondern machen direkt in der Interaktion mit dem Kunden diesem ein Angebot für seine wiederkehrenden Artikel, sei es jetzt über den Preis, dass die vergünstigt werden, damit eine Kundenbindung und Kundentreue erzeugt wird, oder manche fahren auch übers Abo-Modell und sagen, so simplifiziere ich deinen Einkauf. Und ich weiß ja, dass du jetzt im Moment seit 6 Monaten Pampers Größe 4 kaufst. Also kommt jetzt Größe 5 und die liefere ich dir noch bis, weiß ich nicht, Kalenderwoche 42 in den Packungsgrößen, die du durchschnittlich brauchst, wenn ich deinen bisherigen Einkauf zugrunde lege. Das sind, glaube ich, extreme Hebel. Ich sehe viele, viele Abo-Möglichkeiten, wo gerade in diesen wiederkehrenden Effekten, Mineralwassereinkauf, das ist nur hinderlich. Da gibt es für viele Konsumenten keinen Unterscheidungspunkt. Also sie kaufen das gleiche Mineralwasser, die wechseln nicht durch. Solche Dinge eignen sich perfekt für Belieferungsmodelle.
Wenn wir über Belieferungsmodelle sprechen, und damit kommen wir eigentlich auch schon an das Ende unseres heutigen Podcasts und auch schon einen kleinen Spoiler Ausblick, in den nächsten, ja. Ganz klar, in den nächsten Transformationspodcast zur Lebensmittelbranche, wird ja auch gerade die Lebensmittelbranche vor einer riesen Herausforderung stehen, was das Thema Logistik angeht. Mhm. Also wir sprechen jetzt hier nicht über, irgendwelche Kleinstpakete, die du auch mal in den Briefkasten reinstopfen kannst, sondern wir sprechen über verderbliche Ware, wir sprechen über, sag mal, auch schwierige Lieferketten. Ich habe keinen Bock, dass irgendwie der Salat verfummelt und schlampig bei mir irgendwie vor der Haustür steht. Also sprich, du hast ganz andere Anforderungen, was auch Logistik angeht. Wie fit siehst du denn die Branche gerüstet für diese Komplexität? Oder traut sie sich da am Ende erst gar nicht ran und sagt, naja, also das ganze Thema Frische, das rechnet sich eigentlich nicht?
Doch, ich glaube, das traut sich die Branche in der Zwischenzeit durchgehend zu. Alle Marktteilnehmer oder nahezu alle Marktteilnehmer haben Lieferdienste etabliert, entweder selbst betrieben oder mit Partnern, die in Zeitfenstern von bis zu einer Stunde Wareneinkäufe entsprechend eines Einkaufszettels sozusagen in einem Belieferungsmodell abbilden. Da ist Frische mit drin. Frische ist aber regelmäßig nicht volumenmäßig relevant, weil gerade in Deutschland viele Konsumenten offensichtlich der Qualität misstrauen, wenn sie jemand anderes pickt. Also wenn jemand anderes die Auswahl trifft. Und das zeigen Studien und Analysen, dass man halt den Eisbergsalat, der abgebildet ist in dem entsprechenden Warenfach, wenn man das digital auswählt und es in seinen Warenkorb lädt, von den Verbrauchern garantiert nicht als relevant eingestuft wird, sondern das ist immer die Erwartungshaltung, den kriege ich sowieso nicht. Und wenn ich aber selber losgehe, dann finde ich den schon in irgendeiner Verkaufsstelle, wo ich ihn selber raussuchen kann. Und das führt eben, wie gesagt, da dazu, dass bestimmte Artikel, die in der visuellen Anmutung relevant sind, einfach nicht gut gehen.
Aber spannend wäre es natürlich schon, wenn du das Thema löst. Oder mal anders gesagt, schau dir mal beispielsweise die Blumenbranche an. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie dir einen Blumenstrauß bestelle, war das irgendwie so eine ganz tolle Podcast-Folge. Nicht nötig. Ihr hättet gerade diesen Blick sehen müssen, voll geil, Christian. Genau. Hey, keine Angst, bestelle ich dir nicht. Ja?
Aber ich bin allergisch.
Aber wenn ich jetzt so ein Ding bestelle auf einer Plattform, ja, dann wird der Blumenstrauß ja vom örtlichen Blumenhändler angeliefert.
Hat aber auch lang gedauert, bis man geglaubt hat, dass die Bilder, die Fleurop einstellt, ein Qualitätsmerkmal sind für das, was ich am Ende bekomme. Es hat wirklich lang gedauert. Also
das glaube ich ja. Aber diese Logik, die könntest du ja natürlich auch als Chance betrachten.
Absolut.
Natürlich für auch die örtliche Landwirtschaft und dergleichen. Also wenn ich jetzt Kartoffeln bei mir in meinen Einkaufskorb legt, da muss ja jetzt nicht hier ein armer Lidl-Mitarbeiter lostraben und mir die Dinge in den Briefkasten schmeißen, sondern das kann ja dann unter Umständen tatsächlich der Landwirt sein, der um die Ecke ist und nochmal eine kleine Einkaufs- oder Verkaufsrunde macht.
Ja, aber den Landwirt um die Ecke und dessen Regiomaten sollten wir sowieso das nächste Mal noch reden, weil der macht das ja im Regelfall, wenn man Pech hat, gar nicht mehr so, dass der einen Supermarkt überhaupt beliefert, sondern macht direkt Vertrieb. Aber ich glaube auch, dass Kartoffeln insofern ein etwas schwieriges Beispiel sind, weil dort ist es mutmaßlich dem Kunden wieder fast egal, wie das Produkt visuell aussieht, also wenn es nicht gerade verdorben ist. Das sind wirklich, wirklich Produkte der Ultrafrische, in denen der Unterschied stattfindet. Es ist nicht die Tomatenmarkt, Tube, es ist nicht die Spaghetti-Packung und so weiter. All die Artikel funktionieren ja schon gut.
Das heißt, wir werden jetzt in der nächsten Folge über das Thema Innovation vor allen Dingen im Lebensmittelhandel sprechen und vor allen Dingen auch in der Lebensmittelindustrie, denn hier ist wirklich die Fantasie drin und hier kann unfassbar viel passieren. Was da künftig bei uns auf dem Tisch landet, viele der Produkte, die kennen wir einfach noch nicht, weil Lebensmitteldesigner sich ans Werk machen und uns hier neuen Appetit auf die Zunge zaubern werden. Lieber Karl Christian, was hältst du für eines der innovativsten Lebensmittelprodukte, welches eigentlich die letzten Jahre geschaffen worden ist und den Markt ja in einem Siegeszug erobert hatte?
Ich bin wirklich immer wieder fasziniert von der erfolgreichen Kampagne und ich glaube am Anfang war es eine Kampagne von Rügenwalder, die vegane Wurst einzuführen. Und in der Zwischenzeit meine ich, verkauft Rügenwalder ja mehr vegetarische Produkte als konventionell produzierte. Und das finde ich ist so stilprägend für vieles, was danach passiert ist. Und deshalb würde ich nicht auf Beyond Meat oder Ähnliches kommen, sondern für mich persönlich, weil ich sehr früh schon die Chance hatte, damals Vertreter von Rügenwalder zu erleben, als es noch kein Erfolg war, als es noch vollkommen unsicher war, als die ersten Produkte eingeführt wurden, wenn noch über die Namensgebung es sich rechtfertigen musste, warum denn diese Produkte Frikadellen oder Schnitzel heißen und was das denn überhaupt soll etc. Und wenn man dann sieht, welche Marktdurchdringung da in der Zwischenzeit geschaffen wurde und welche vielen, vielen Substitutivprodukte da mit aufgesetzt werden konnten, dann finde ich das wirklich sehr beeindruckend.
Ja, absolut, lieber Karl Christian. Also, dann lass uns doch in der nächsten Folge darüber sprechen. Wir werden auch über die Megathemen sprechen, wie etwa Reduzierung von Lebensmittelabfällen. Wir werden auch über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Wir werden über Digitalisierung noch sprechen und welche Markttrends in Zukunft auch uns begegnen werden. Liebe Zuhörer, herzlichen Dank fürs Reinschalten bei Benzmann, dem Management-Podcast rund um Märkte und auch Transformation. Ich hoffe, ihr und sie konntet ein bisschen was mitnehmen, lieber Karl Christian.
Vielen Dank. Bleiben Sie uns gewogen und wir freuen uns auf das Wiederhören.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.